So, bevor wir heute in die Season starten, kurz in eigener Sache. Man hat vielleicht schon gemerkt, gerade die letzten ein, zwei Folgen kamen ein bisschen unregelmäßig verspätet. Man kann sich, glaube ich, vorstellen, hat man vielleicht auch mal das schon selbst erlebt, im Leben, neue Lebensphase beginnt, irgendwelche Dinge privat passieren und vielleicht wird es mal ein bisschen stressig. Und darum haben wir gerade ein bisschen beschlossen, dass wir beim Podcast ein bisschen was ändern. Ich glaube, die größte Änderung gleich am Anfang, die Podcast-Folge wird jetzt immer donnerstags erscheinen. Ist für euch wahrscheinlich nicht so eine große Umstellung, aber nur, dass ihr es wisst, nicht wundern. Also ab Donnerstag kommen die neuesten Folgen. Und dann noch eine Kleinigkeit. Es geht nämlich darum, wie wir unsere Season-Folgen jetzt ein bisschen strukturieren. Als erstmal so ein bisschen temporär, um zu gucken, wie es läuft, als auch so ein bisschen zu überbrücken, sage ich mal. Kann vielleicht der Lukas ein bisschen erklären, was er sich darunter vorgestellt hat.
Ja, genau. Also für uns ist natürlich jetzt erstmal wichtig, wieder ein paar Folgen aufzunehmen. Man muss sich auch ein bisschen vor Augen halten. Wir haben den Podcast gestartet, als wir beide noch Studenten waren. Aber das Leben geht natürlich weiter. Und dann gibt es natürlich auch Zeiten, wo du nicht so sehr deine eigene Arbeit strukturieren kannst wie als Student. Und da fällt dann natürlich bei uns beiden ein bisschen die Zeit für Anime in den Hintergrund. Genau, deswegen haben wir uns entschlossen, jetzt auch die Season-Folgen ein bisschen zu, ja, kürzen würde ich nicht unbedingt sagen. Ihr bekommt, glaube ich, immer noch genug Inhalt. Wir haben es nur umstrukturiert, dass wir über insgesamt 6 Titel im Detail reden. Jeder von uns wählt einen Anime aus, der für uns ist, also für mich bzw. für Julian. Da sind dann eben unsere Favorites dabei, da sind die Sachen dabei, die sich so anfühlen, als wären sie genau auf uns zugeschnitten. So die Sachen, die wir nicht unbedingt empfehlen würden, also auch, aber die einfach uns mehr bedeuten als andere Titel. Dann haben wir die Kategorie für dich, wo wir jeweils dem anderen einen Anime vorschlagen. Also wir kennen ja mittlerweile 5 Jahren unseren Geschmack gegenseitig ganz gut. Ich glaube, es sind sogar 6 Jahre. Ja, es sind
6 Jahre, ich weiß nicht, wie
ja. Also wir kennen unseren Geschmack schon recht gut und ich glaube, wenn man dann was findet, was man unbedingt dem anderen empfehlen will, dann entsteht da draußen auch eine gute Diskussion und man kann ein bisschen ins Detail gehen und ich glaube, da kann man dann auch noch mal ein bisschen was rausziehen. Und dann natürlich, wir sind ein Podcast, der öffentlich zugänglich ist, der für euch ist. Deswegen bringt auch jeder von uns auch noch was für euch mit. Das sind dann Dinge.
Ja, wir machen das nur für uns. Also ihr seid euch eigentlich
egal. Ja, genau. Nee, das sind dann Dinge, die wir euch ans Herz legen wollen. Vielleicht ein Geheimtipp, vielleicht was ein bisschen mainstreamiger ist, aber euch vielleicht auch gerade deswegen abgeschreckt hat. Und wir wollen einfach so ein bisschen noch eine Empfehlung mitgeben, wo wir sagen, das kann man sich doch ganz gut anschauen, wenn man die und die Voraussetzungen vielleicht erfüllt. Also wenn man zum Beispiel ein Fan von X ist, sollte man auch Y schauen. Genau. Und damit andere Titel dann nicht zu kurz kommen, haben wir am Ende immer noch mal ein kurzes Segment, wo wir sagen, was sonst noch so relevant war. Jetzt am Ende von so einer Season vielleicht noch so kleinere Tops und Flops. Und für eine Season-Preview vielleicht eher auch nochmal was interessant sein könnte. Ich meine, das macht Julian ja sowieso auch schon die ganze Zeit mit seiner Liste von Sachen, die ihn noch interessiert haben, zu denen aber nicht gekommen ist. Genau. Also im Endeffekt werdet ihr immer noch über ähnlich viele Anime reden hören, aber wir hoffen, dass wir da vielleicht auch einfach die irrelevanteren rausnehmen können oder die rausnehmen können, zu denen wir nur so 1-2 Sätze sagen können und das Ganze mal so ordentlicher strukturieren können. Natürlich erhoffen wir uns auch dabei ein bisschen Zeitersparnis. Ja, aber das soll nicht zu Kosten des Informationsgehalts für euch gehen.
Und wir haben uns natürlich gleich den Stresstest zweifach geholt. Einmal mit dieser jetzt Spring Season, die so breit gefächert war, als auch mit der nächsten Summer Season. Oh nein. Da sind auch so viele Titel dabei. Aber gut, ja, haben wir jetzt mal zum Testen, zum Ausprobieren gemacht. Und so wie ich, wir waren ja beide mal schon beim einen oder anderen Podcast, da muss man sich natürlich auch immer ein bisschen beschränken und kann vielleicht nicht einfach alle Titel sagen, die man gerade besprechen will. Auch wenn ich einmal eingeladen war für ein Jahr besprechen, 5 Stunden.
Genau, also die Jahresbesprechung wird bei uns ja dann noch ähnlich bleiben, da werdet ihr noch die volle Dosis bekommen. Aber ich finde, gerade für die Season-Sachen können wir vielleicht damit auch ein bisschen das Spotlight auf Dinge richten, die uns wirklich wichtig sind. und verschwenden nicht so viel Zeit mit Dingen, die so okayig waren.
Also etwas, was mir sehr wichtig war, habe ich aber rausgeworfen, Lukas.
Das ist dann auf jeden Fall später interessant in unserem Season-Fazit zu hören. Ich habe nämlich auch noch so 1-2 Titel, wo ich gerne was dazu gesagt hätte, aber wo ich mich wahrscheinlich auf so 2-3 Sätze begrenzen kann.
Ja.
Genau. Wird für uns vielleicht auch ein bisschen herausfordernd, die Sachen dann so auf den Punkt zu bringen. Aber ja, genau. Ihr seid natürlich gerne eingeladen dazu, uns Kommentare und so weiter zu schreiben, entweder auf YouTube, auf Spotify oder wo auch immer Kommentare möglich sind, oder euch natürlich auch an uns zu wenden über MyAnimeList und über Twitter Blue Sky, wie es bisher auch schon war, falls ihr irgendwelches Feedback zu dem Format habt. Genau, wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Okay, du darfst starten, Lukas.
Ja, dann starten wir auch direkt mal in die Season. Und zwar mit meinem für mich Pick, Kulon Generic Romance, ein Anime, den mir Julian tatsächlich empfohlen hat am Anfang der Season, weil er gesagt hat, Lukas, ich weiß, der Titel hört sich nicht nach was an, was dir gefallen würde, aber guck's dir bitte auf jeden Fall an. Und ja, Julian hatte auch recht, also der Titel ist tatsächlich was, was mich erstmal abgeschreckt hat, aber was man bekommt, ist natürlich nicht unbedingt das, was man erwartet hätte. Und zwar haben wir hier einfach so einen richtig schönen Science-Fiction-Anime, der so ein bisschen an die Science-Fiction-Anime der Ende 90er, Anfang 2000er erinnert. Ich meine, das kommt auch nicht von ungefähr, weil auch einfach der Anime sich mit einer Zeit beschäftigt, so in den 80ern, in denen viele von den Vorlagen für eben genau diese Serien entstanden sind. Entsprechend passt das da ganz gut zusammen. Kurz, worum es geht. Kowloon kennt man vielleicht. Das ist ein Bezirk in Hongkong, der abgerissen wurde, weil dort auf sehr engem Raum sehr viele Menschen zusammengelebt haben. Es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man Slum sagen würde, aber es war schon sehr bevölkerungsdicht dort.
Ja, das war zu einem Zeitpunkt der bevölkerungsdichteste.
Genau. Und dort spielt eben unsere Generic Romance. Generic bezieht sich auf, ja, Menschen, die nicht richtig existieren. Und da fängt schon dieser Sci-Fi-Aspekt an. Und Romance beschreibt tatsächlich die Romanze zwischen Reiko und Kudo, unseren beiden Hauptfiguren. Aber natürlich auch noch ein paar andere Figuren im Hintergrund, die auch noch ein bisschen Romance-Plot haben. Und wie das zusammenpasst mit diesen nicht echten Menschen und der Romance, ja, packt sich so Stück für Stück im Laufe der Serie aus. Und das ist was, was man am Anfang noch gar nicht greifen kann, wo viele offene Fragen auftauchen, bis man dann gegen Ende sich das schon selbst so ziemlich zusammengepuzzelt hat und wir dann so das große Finale bekommen, wo alles aufgelöst wird. Was natürlich für mich sehr schön ist, so ein Science-Fiction-Mystery ist einfach mein Ding. Der Romance-Part davon ist tatsächlich auch sehr gut umgesetzt, weil alle Couples, die wir haben, haben auch tatsächlich echt gute Chemie. Wir haben sogar auch ein bisschen LGBT-Couples, die gut funktionieren. Der Anime ist tatsächlich von einem Studio, von dem ich noch nichts gehört hatte vorher, beziehungsweise noch nichts gesehen hatte vorher. Das Studio hat vorher We Never Learn und Monster Girl Doctor gemacht, was für mich so, ja, whatever, nicht so meine Titel waren. Deswegen hätte ich das auch tatsächlich komplett ignoriert. Wie gesagt, Jürgen hat mir das empfohlen. Worüber ich auf jeden Fall noch reden möchte, sind zwei Themen, die der Anime aufmacht. Abgesehen von diesem, was ist es zu existieren und diese ganze nicht-echte Menschen-Thematik, die grenze ich mal ein bisschen aus, weil andere Science-Fiction-Anime machen das auch sehr gut. Aber ich möchte mich auf zwei Themen konzentrieren, die der Anime nochmal besonders gut macht. Und zwar ist das eine Thema der Umgang mit Trauer. Das wird hier sehr vielfältig diskutiert. Wir haben eine Person, die sich eben nach Rache sehnt. Wir haben jemanden, der nicht loslassen kann. Wir haben aber auch andere Figuren, die sich gar nicht eingestehen können, dass sie eigentlich trauern um irgendwas. Und auch das, worum getrauert wird, ist immer ein bisschen einzigartig. Teilweise ist es die Stadt, teilweise ist es eine alte Liebesgeschichte, teilweise ist es ein Familienmitglied, was vielleicht nicht so behandelt wurde, wie es hätte behandelt werden müssen. Und das funktioniert einfach sehr gut, die Sachen greifen auch alle ineinander. Eben auch, wie diese ganze Storystruktur ineinander greift. Das ist halt eben das Schöne, dass man das wie ein Mystery, also nicht wie ein Mystery, sondern dass man das als Mystery aufgebaut hat und diese ganzen einzelnen Versatzstücke von Science-Fiction, Romance, Transhumanismus und so weiter alles zusammengepackt hat, weil es wirklich schön ineinander greift. Der andere Punkt, den ich auf jeden Fall noch hervorheben möchte, ist wirklich diese Nostalgie, weil damit spielt der Anime extrem. Die Figuren haben oft eine Nostalgie für eben dieses Kowloon, diesen Bezirk. Sie haben eine Nostalgie für vergangene Beziehungen und natürlich weckt der Anime auch in mir die Nostalgie für so alte Science-Fiction-Anime. Ich habe mich wirklich mehrfach an sowas wie Lane erinnert gefühlt oder Technolize oder Ergo Proxy oder sowas. Und entsprechend ist die etwas steifere Animation an manchen Stellen auch für mich gar nicht so schlimm, weil es sich in dieses Nostalgiebild so einfügt. Das wird fast Teil davon noch. Genau, und deswegen kann ich halt auch eben viele der Figuren echt gut nachvollziehen, die sich nostalgisch für was fühlen, was vielleicht auch so seine eigenen Schwächen hat, wo man auch merkt, okay, gut, wir sind nostalgisch für dieses Kowloon, aber eigentlich ist es schon ein bisschen Shithole.
True.
Ja, aber hier ist halt dieses Café, was ich so unglaublich gerne habe, wo dieser Barkeeper ist, mit dem ich mich gerne unterhalte, mit dem ich befreundet bin, der mir vielleicht auch diesen einen Platz empfohlen hat, um meine Liebe zu gestehen oder der immer für mich da war, immer ein Ohr hatte, wenn es mir vielleicht nicht so gut ging. So, das kannst du voll gut nachvollziehen. Und dieser Ort kann halt überall sein. Selbst wenn der Bezirk komplett scheiße ist, kannst du so einen Ort dort gefunden haben, wo du dich zu Hause fühlst. Und das ist eigentlich auch ein ganz schönes Gefühl. Natürlich wird Kowloon hier auch nicht dargestellt, wie es in der Realität war, weil wenn du tatsächlich Bilder davon gesehen hast, merkst du auch so, also da kannst du dich kaum bewegen. Das ist nicht so angenehm. Hier ist es dann eben deutlich offener, eben weil, und das kommt im Laufe der Story auch raus, dieses Kowloon nicht echt ist. Wir erfahren auch, dass es tatsächlich dort in der Handlung auch abgerissen wurde. Aber um euch nicht das Mystery zu verderben, gehe ich mal nicht näher drauf ein, warum es jetzt noch da ist und warum dort auch Menschen sind, die vielleicht nicht so richtig existieren. Das könnt ihr euch dann selbst anschauen, weil für mich ist das tatsächlich auch einfach ein Anime, der mir wichtig ist. Und ich sagen würde, wenn euch Science Fiction und Romance so ein bisschen kickt, dann kann man sich das auf jeden Fall auch anschauen. Aber Julian, du hast es auch gesehen. Was meinst du?
Ja, mich hat es leider so zum Ende hin ein bisschen verloren. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, was du sagst, dadurch, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, das ist für eine erwachsenere Zielgruppe gewesen, speziell die Romance, als auch gerade Themen, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, was ja so im Erwachsenenleben vielleicht auch ein bisschen auf einen zukommt. Ich hatte ja auch damals in der Preview schon gesagt, dass ich halt einfach Reiko so verdammt sexy finde und du hast ja auch schon gesagt, mit den 90er-Anime und so weiter und da haben wir auch mal, dass sie jetzt zum Beispiel auch anscheinend Sex hatten, körperlich wurden ja. Und so weiter, was mir ja immer ganz gut gefällt, weil irgendwie nur so ein bisschen Händchen halten.
Mehrfach von verschiedenen Couples auch.
Genau, richtig. Das fand ich dann auch super. Aber gerade dieser Mystery-Aspekt, speziell die erste Folge, die halt so eine tolle Mischung war, weshalb ich dir auch sofort gesagt habe, hey Lukas, guck dir das an, hat, wie gesagt, dann so zum Ende hin nicht mehr so gut gehalten. Also das Mystery war mir dann so ein bisschen egal, als auch ein großer Aspekt, den ich in der ersten Folge so toll fand, war die Spannung, als auch dieser ein bisschen Thriller-Aspekt, der ja aufgebaut wurde. Also in der ersten Folge war ja, wo sie dann erstmal das Bild sieht, mit halt dann Spannungsmusik, der Oktaeder, der immer so eine creepige Musik im Hintergrund hatte, als auch dann das Ende der ersten Episode, wo man ja so hin und her schaltet zwischen Ruine und Stadt. Und das ist am Schluss so eigentlich fast gar nicht mehr da gewesen. Das ist dann so ein bisschen vor sich hingedröppelt. Ach, okay, da sind jetzt so komische 404-Streifen. Okay. Und anscheinend irgendwas mit Drogen vielleicht oder so. Als auch dann das ganze Sci-Fi-Ding, die Enthüllung war jetzt auch nicht so eine Enthüllung, sondern einfach so ein bisschen so, ja, da ist irgendwie sowas.
Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich so ein bisschen mitgerätselt, was da jetzt passieren könnte, auch was mit diesen 404-Streifen ist, auch wenn die zugegebenermaßen tatsächlich ein bisschen, ja, die wirken sehr fremdartig. Ich habe das aber eher als was Positives aufgefasst, weil es eben auch darstellt, dass hier vielleicht nicht alles so ist, wie es scheint, dass hier doch auch irgendwo, gerade dieses 404 not, Error, Something Not Found, ist ja auch was sehr Digitales, was in diesem Kowloon ja auch tatsächlich gar nicht so eine große Rolle spielt, weil wie gesagt, das ist auch sehr an diese 80er angelehnt, wo du tatsächlich vielleicht auch gar nicht so viel Technologie hast. Und gerade dieses, was du auch sagst mit den Drogen, da war ich eigentlich voll dabei und wollte so auf drauf zurück, auf die den Sachen auf den Grund gehen und wissen, wo das hingeht. Wie gesagt, für mich hat es eben noch die Spannung gehalten, dass am Ende das Ganze so paukenschlagmäßig recht schnell aufgelöst wird, ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich nicht wegdiskutieren kann. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Problem. Aber für mich war das dann eher so, okay, jetzt geht's hier richtig rund. Und mir hat es dann auch Spaß gemacht. Aber das ist wahrscheinlich eher so eine Sache vom Blickwinkel.
Ja, also so wie ich jetzt auch gehört habe, als der Manga ist noch nicht vorbei, wird wahrscheinlich jetzt dieses Jahr zu Ende gehen. Und auch die Autorin, Mangaka, hat anscheinend halt nur Studio gesprochen. Das heißt, grob, wie es ausgeht, wird wahrscheinlich im Manga auch so sein. Aber dann gerade die letzten zwei Episoden, wo es dann Schlag auf Schlag irgendwie auf einmal muss man alles reinquetschen, das wird wahrscheinlich ein bisschen breiter sein. Gerade der ein oder andere Charakter, der dann gar nichts bekommen hat, so am Schluss, der bekommt wahrscheinlich noch ein bisschen was. Und was ja auch ein bisschen weird ist, das hatte ich dir, glaube ich, mal geschickt. Es gibt ja jetzt dann auch, oder gab es schon eine Realfilm, Realserie, wo dann der Fokus eher auf Kudos Perspektive sein soll oder so.
Ja, und kann ich mir gut vorstellen.
Die irgendwie zu ergänzend sein. Das heißt, da können dann noch irgendwie beim Ende Aspekte reinkommen.
Also ich glaube, gerade Kudo ist ja so die Hauptfigur, die wirklich am meisten mit seiner Trauer zu kämpfen hat und am meisten davor wegrennt. Deswegen, ich kann mir das schon gut vorstellen. Nicht, dass ich jetzt Reikos Perspektive irgendwie langweilig fand, gerade weil wir auch wirklich einen sehr unterschiedlichen Cast an Supporting Characters hatten. Ja.
Ja, also ihr Dilemma fand ich auch am besten. Also Reiko, was sie so getrieben hat, etc., das fand ich am stärksten in der Serie. Hat mir dann gut gefallen. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich, Lukas.
Ja, bitte.
Das Wortspiel zu Kulon. Wie gut fandest du das?
Welches meinst du? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf.
Ich weiß nicht, ob ich spoilern will.
Dann lass uns nicht drüber reden, wenn du nicht spoilern willst.
In Ordnung.
Okay, dann würde ich an dich übergeben. Du hast nämlich auch einen Titel dir ausgesucht, den ich nämlich tatsächlich nicht gesehen habe. Und ich bin jetzt gespannt, was du mir zu Once Upon a Witch's Death erzählen kannst.
Lukas, ich fucking liebe Hexen so sehr. Ich finde Hexen so geil. Ich hab so Bock auf Hexen. Darum freue ich mich auch im nächsten Season. Gibt's nämlich auch wieder Hexen. Also letzte Season gab's Hexen. Und davor gab's auch Hexen.
Witchwatch geht auch noch weiter, ne?
Richtig. Ja, also wir hatten natürlich jetzt dann mindestens, also ich habe zwei Sachen nur geschaut. Ich glaube, es gab noch ein oder zwei andere Hexen-Serien mit Witchwatch, was ja eher so ein bisschen Comedy ist, wo dann auch aber so ein bisschen andere Dinge reinkommen, was ganz nett auf jeden Fall ist und auch besser ist, als ich am Anfang gedacht habe. Aber ich habe Once Upon a Witch's Death mit reingenommen, weil ich die Mischung von allem echt gut fand, das mich auch insgesamt überrascht hat. Aber glaube ich wirklich noch krass nochmal mehr was für mich ist, weil wie gesagt das Witch-Thema, weil Produktion ist auch eher so eine 6 oder 7 von 10 und auch nicht gut abgeschlossen. Das heißt, würde ich sagen, halt die Adaption ist eine nette Adaption, aber hat auf jeden Fall sehr viele Pluspunkte, die ich dann jetzt dann auch erwähnen will. Die Prämisse war ja, dass wir eine Waisen haben, das ist Mac, und die bei ihrer Lehrmeisterin wohnt. Und mit 17 ihr gesagt wird, hier, du wirst innerhalb eines Jahres sterben und du musst jetzt 1000 Freudentränen sammeln, die dann irgendwie so kristallisiert werden. Und damit kannst du einen bestimmten Zauber wirken, damit du unsterblich wirst und dann hoffentlich, weil du nach diesem einen Jahr wirst du dann sofort innerhalb von irgendwie 24 Stunden uralt und stirbt dann. Und die Prämisse ist ja eigentlich so perfekt, wenn man sich so an Anime denkt, okay, das wird halt so eine Freudenträne of the week sein, kann auch recht emotional werden. Das heißt, dass man so denkt, okay, da wird jetzt auf jeden Fall so ein bisschen Melodrama auch gespielt. Aber das hat man auch schon gleich in der ersten Episode gemerkt, das habe ich damals auch schon gesagt, der Ton ist ein bisschen anders, weil es fängt auch schon ein bisschen lockerer an. Mac bekommt es gesagt, aber es ist nicht am Boden zerstört, sondern nimmt es ganz locker, ist so ein Comedy-Einstieg. Insgesamt Mac finde ich halt als Main-Character so super. Sie ist halt so ein richtig kleiner Gremlin. Also sie ist, macht schnippische Kommentare, Yuri-Gags, aber ist nicht zu nervig. Das heißt, in richtigen Momenten geht sie halt wieder zurück, sodass es ein bisschen ernster wird und so weiter. Und das Ganze ist dann doch ein bisschen melancholischer. Das heißt, wenn du auch speziell die Openings und EDs hörst, gerade das ED, holy fuck, wenn du irgendwann mal irgendwas brauchst, wo du traurig sein musst, das passt perfekt dafür. Also irgendwie eine Montage zu irgendwelchen toten Leuten oder keine Ahnung was, das passt perfekt dafür.
Ich weiß nicht, ob ich sowas gerne machen würde.
Richtig. Aber echt einfach, das ED ist halt echt holy moly. Also wenn es dir auch mal wenn du mal wirklich so ein bisschen emo sein willst, kannst du das anmachen und dann einfach mal irgendwie rausschauen aus dem Fenster. Ja, also wie gesagt, es gibt halt dann am Anfang so ein bisschen Sachen, okay, von einem Kind, irgendwie Mutter ist gestorben und sie wollte immer, was natürlich in England, Kirschblüten sehen. Klar, war Japan. Aber gut, und so Sachen sind dabei. Aber du merkst dann auch schon langsam, okay, sie hat ein Jahr Zeit, aber sie ist jetzt schon irgendwie 2 Monate rum. Sie hatte irgendwie nur so, keine Ahnung, so 20 Freudentränen, was ja zu wenig ist und so weiter. Und es wird halt nicht so arg draufgelegt, okay, du musst jetzt jedes Mal eine Freudenträne machen. Sondern du merkst dann wirklich, okay, es wird dann ein bisschen natürlicher das Ganze vom Plot her gemacht. Das heißt auch zum Beispiel mit der Frage, mit irgendwie, wenn Leute sagen, okay, wenn ich das machen müsste, würde ich halt im Krankenhaus gehen oder keine Ahnung was, wird auch ganz gut beantwortet, finde ich. Das heißt, das wird auch thematisiert, das ist nicht einfach so cheatmäßig, okay, wieso ist die so dumm, macht das nicht und so weiter. Aber was mich am meisten so ein bisschen überrascht hat, ist, neben dass einfach Mac, finde ich, ein super MC ist, so ein bisschen das Worldbuilding, als auch wie bestimmte generische Dinge, die gemacht werden könnten, nicht gemacht werden. Also zum Beispiel, es spielt in der Moderne und es gibt auch Technik. Ich habe, glaube ich, damals schon erwähnt, es wird Klimawandel thematisiert, weil es dann so ein bisschen, dass halt die Magie, die in der Welt ist, geht dann auch so ein bisschen auf die Natur über. Und wenn es halt irgendwie, wenn Magie aus dem Gleichgewicht ist, gibt es halt bestimmte Sachen, die man bei uns in der echten Welt so ein bisschen Klimawandel bezeichnen würde. Das heißt, dass da so ein bisschen Naturkatastrophen etc. mehr kommen, Zerstörung der Ökosysteme etc. Und darum auch so eine Magieorganisation gibt. Plus dann wird auch so in den Nachrichten ganz normal zu den Leuten, die nicht Magier sind, auch das Ganze so durch Nachrichten näher gebracht etc. Als auch Medizin. Das heißt, es gibt dann auch irgendwie Magiemedizin. Es gibt auch sowas wie eine Magieseuche, was, sage ich mal, so Krebs ist mit Magie. Da gibt es auch so verschiedene Stadien. Wenn du Stadium 5 bist, ist dann so ein bisschen wie bei Made in the Abyss, wo du deine Menschlichkeit verlierst. Und da ist dann auf jeden Fall ganz interessant, fand ich, wie das Ganze so eingewoben wurde. Das heißt, dass dann auf jeden Fall, zum Beispiel jetzt, zwar in den letzten Episoden, wo sie dann irgendwie einen Erholungsort gehen, wo es halt dann die Einrichtung, das modernste Krankenhaus für Zaubermagie gibt. Und dann aber auch so ein bisschen Worldbuilding so ist, okay, wieso ist es dann ein Ferienort? Ja, weil natürlich Reiche und VIPs da hingehen. Und dann auch Max so ein bisschen schön verdammten Kapitalisten-Schweine klauen uns jetzt noch unsere Gesundheit raushaut. Aber was mich dann meistens so ein bisschen überrascht hat, sind so Sachen wie, okay, auf einmal wurde so eine Episode recht ernst, wo es dann um Satanisten geht, die anscheinend, die es in dieser Welt gibt, weil es einen Teufel gibt. Und dass auch selbst unsere Lehrmeisterin Faust, die irgendwie schon 1000 Jahre alt ist, auch Angst davor so ein bisschen hat. Und dann irgendwie ein Vater halt seine Tochter als auch Mutter opfern will und dabei auch selbst stirbt. Das heißt nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es hat Konsequenzen. Wurde auch gesagt, wie das zum Beispiel die Tochter wäre dann in ewigen Qualen im Feuer geendet und sowas. Es ist jetzt der Vater halt geendet. Aber in einer Episode gab es halt so dieses typische, okay, ein Baum wird halt wild durch Magie und greift halt mit Ranken an. So Tentakelranken kennt man aus allen Anime. Sie wird halt gegriffen und weggeworfen. Und da wird man ja denken, okay, ist halt Anime-Physics, okay, sie hat jetzt halt ein bisschen Kratzer und so weiter. Aber nee, wird halt gezeigt, wie an ihrem Bein zerquetscht, verdreht ist. Sie muss danach auch halt ins Krankenhaus. Irgendwie in den nächsten 2 Episoden kann sie halt nicht mehr laufen, was ganz gut ist, weil sie Magierin ist, dass sie halt auf dem Besen fliegen kann. Und so hat es halt echt natürlich noch zwischenrein die ganzen, weil es Freudentränen halt geben muss, emotionale Momente, ein schönes Feuerwerk, wo das Opening spielt, den Leuten, die sie begegnet, aber in einer richtig tollen Mischung, weil sie halt so locker lustig ist, dass mir das alles richtig gut gefallen hat. Also ich fand es wirklich zum Ende hin echt super. Man hat gemerkt, dass so auf jeden Fall von Light Novel ein bisschen komprimiert wurde. Manche Erklärungen wurden nicht ausgelassen. Ich habe mal kurz dann so ein bisschen online geschaut. Na, okay, das wurde nicht erklärt, was ganz cool gewesen wäre. Und ah, okay, das habe ich mich gefragt, wieso die Leute nie darauf gekommen sind. Okay, das wurde auch schon so ein bisschen foreshadowed für irgendwas. Und dann halt so Kleinigkeiten, wie das irgendwie dann statt Pferderennen gibt es halt Beserennen. Und dann gibt es so einen Hokey Drifto. Das ist auf jeden Fall auch echt einfach super gewesen. Und falls du zum Beispiel auch dir so denken würdest, okay, wenn ich jetzt Hexe werden will, mein Ziel ist, ich will von der ganzen Welt geliebt werden. Was wäre eine gute Möglichkeit, um das zu schaffen, Lukas?
Influencer werden.
Gute Möglichkeit. Jetzt am Schluss ist auch so ein bisschen, okay, sie ist möglicherweise einer der Schlüssel, um diesen Magiekrebs, die Magieseuche zu lösen. Aber daraufhin ist was gewesen, wo ich dachte, okay, Mac, du hast einfach dein Ziel erreicht. Denn sie hat es geschafft, Catgirls zu erschaffen.
Okay, krass.
Ja, weil so ein bisschen, was mir auch ganz gut gefällt, das war gerade in der ersten Hälfte so, weil sie ist halt noch Lehrling. Das heißt, sie braucht halt viel Zeit. Zum Beispiel geht es halt darum, dass sie halt eine lange Formel aufsagen muss. Dadurch, dass ihre Lehrmeisterin irgendwie eine der sieben Weisen ist, begegnet sie natürlich jetzt innerhalb der Folge schon den meisten Weisen, die halt super krass sind. Und dass sie halt echt immer ein bisschen braucht. Sie ist halt dann meistens Assistentin. Und sie hat halt so ein paar Fähigkeiten, die halt ganz cool sind, dass sie irgendwie Naturgeister sehen kann, weil ihre Augen sind so ein bisschen spezieller. Mhm. Was halt ein bisschen vielleicht angeboren ist, das kann halt, können halt die Weisen jetzt auch nicht unbedingt. Das heißt, dass da sowas ist, das finde ich in Ordnung. Aber sie ist halt noch so vom Power-Level unten drunter. Aber okay, sie kriegt halt so ein bisschen Power-Up über die Zeit, was ja recht verdient ist und ganz gut ist, finde ich. Und das hat mir auf jeden Fall auch ganz gut gefallen. Das hat gut geklappt.
Aber was würdest du jetzt sagen, was sind so die drei Schlüsselfaktoren, so, die dir am besten gefallen haben? Warum das jetzt dein Ding der Season ist?
Das Worldbuilding, also wie halt Magie so ein bisschen reingenommen wurde, das hat mir gut gefallen. Charaktere, speziell halt Mac, finde ich halt als MC super. Das hat mir richtig stark gefallen. Als auch die Verwebung von emotionalen und halt mal den lustigen. Und für dich vielleicht, wenn du Shoshimin, die VA von Yuki, magst, wie sie vor sich hin flüstert, gibt es hier mit Sophie einen gleichen Charakter, die auch vor sich hin flüstert mit der gleichen
CEO. Für die Leute, die es lieben. Aber ja. Ich verstehe es, ich gette das.
Genau.
Wollen wir weitermachen?
Können wir.
Ich habe nämlich noch einen Anime, den ich dir gerne empfehlen würde.
Nochmal. Empfehlen bitte.
Ja, nochmal. Tatsächlich habe ich das in der Preview ja auch schon empfohlen. Und tatsächlich in der Preview ist mir auch so ein bisschen die Idee dafür gekommen, hey, wir könnten doch das auf diese drei Aspekte runterbrechen. Das kam aber auch ein bisschen damit, dass ich auch Kowloon wirklich von dir empfohlen bekommen habe und gedacht habe, das ist eigentlich schon echt gut. Also wenn wir den Podcast, also wenn wir die Season Previews umstellen wollen, dann ist das ein Aspekt, auf den ich am wenigsten verzichten wollen würde. Und deswegen halt auch dieses Format. Genau. Für dich ist tatsächlich Empfehlen ein bisschen schwierig, weil du gefühlt alles aus der Season schaust. zumindest alles, was halbwegs relevant ist. Aber ich würde dir gerne nochmal Food for the Soul ans Herz legen. Und zwar denke ich, ich denke wirklich, das ist was für dich, weil diese Comfy-Anime gefallen dir ja auch in der Regel ganz gut. Ich meine, du hast, glaube ich, diese Season Mono geschaut und vielleicht Satsutabi?
Ja.
Ja, also was ja auch so zwei sehr, ja, wirklich comfy Cute Girls Doing Cute Things Sachen sind. Noch ein Aspekt, der dir auf jeden Fall gefallen wird, ist, dass das an der Uni spielt und nicht irgendwie an der Highschool oder so. Das heißt, die Charaktere sind alle mal zumindestens 18, 19, nicht so ganz in dem Alter, wo man in Japan Alkohol konsumieren darf, aber ich glaube so zwei oder drei von denen sind in dem Alter und eine Person eben nicht, und das ist auch so ein bisschen immer der Joke. Das Ganze ist animiert von PA Works, ist auch wieder ein Original von PA Works, und die sind ja mit genau dieser Art Anime kommen die ja andauernd um die Ecke, wo sie ein Original machen mit Cute Girls Doing Cute Things. Immer auch schon so ein bisschen ältere Personen. Also ist selten, dass es dann wirklich in der Highschool spielt oder so. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch in der Regel was, wo du sagst, ja, bin ich dabei. Wo ich natürlich sage, ich verstehe, dass du nicht so dabei bist. Und das hast du ja, glaube ich, auch in unserer Season Preview schon gesagt, dass das Thema Food nicht so an dich rangeht, weil die dich auch so ein bisschen neidisch machen dann. Aber ich kann dich beruhigen, Food ist immer nur so eine Nebensache. Ist zwar Food for the Soul und wir haben immer noch den Esskulturclub, aber es geht ganz viel ums Wandern, ums Reisen, es geht viel um dieses Zwischenmenschliche. Und ich habe gleich auch noch so ein paar Beispiele, wo du garantiert denkst, ah, okay, vielleicht ist das doch auch so eine Sache, die mir gefällt. Du hast vorhin in unserem Vorgespräch schon angesprochen, hast ganz viel durch Osmose mitbekommen, diese Nummer mit der Autobahn, wo es dann darum geht, die Leute dürfen natürlich Auto fahren, weil sie keine Highschooler sind, sondern tatsächlich erwachsen. Und eine von denen traut sich nicht so ganz zur Autobahn zu fahren, bekommt aber die Möglichkeit, das Auto zu fahren auf einer der Reisen, folgt dem Navi und auf der Auffahrt zur Autobahn so, du weißt, dass wir gerade auf die Autobahn fahren. Nein, ach Quatsch, wir fahren doch nicht auf die... Scheiße, wir sind auf der Autobahn. Und dann Panik. Ist natürlich sehr gut, auf der Autobahn kannst du auch nicht rumdrehen. Das ist ein sehr witziges Szenario. Es gibt noch so ein paar andere Szenarien, wie zum Beispiel, man ist dann abends noch irgendwie in der Schule zum Lernen, verpasst so ein bisschen die Zeit, die Schule ist eigentlich schon geschlossen und man hat so ein Gerücht gehört, dein Club wird aufgelöst, wenn man dich erwischt, wenn du nachts nach Schließung der Schule noch da bist, was natürlich dann für die Mädels Angst bedeutet. Sie verstecken sich dann vor der Administration. Da gibt es auch eine Figur, die dafür so ein bisschen der Stand-in ist, die auch die ganzen Verwaltungssachen für den Club übernimmt, so, hey, ich schau mal vorbei, nur um zu gucken, dass ihr wirklich ein Food-Club seid und nicht einfach nur ein Rumlunger-Club. Also dieses typische Anime-Klischee. Ja, und für die ist dann abends Rundgang angesagt und für die ist das Gerücht, ja, hier rennt jemand mit einem Hoodie rum und er versucht, Leute zu entführen oder sonst irgendwas Kriminelles eben zu machen. Und natürlich hat eins der Mädels ihren Hoodie dabei. Du weißt, worauf es am Ende hinausläuft. Ich glaube auch einfach, die Figuren werden dir sehr gefallen. Unsere fünf Main Girls, da sind auch einfach Archetypen dabei, die dir sehr gut gefallen. Ich glaube, wir haben mit Shinun so einen kompletten Airhead. Sie hat ihr Geldbeutel verloren und denkt so, Mist, wo habe ich den hin? Sie gehen zu ihr nach Hause und sie hat sich so ein komplexes System ausgedacht, wie sie ihren Geldbeutel wiederfindet, wenn sie vergisst, wo sie ihn hingelegt hat. Die gehen, ich glaube, das geht sogar über eine ganze Folge, diesen Hinweisen nach, so richtig Mystery-mäßig und entschlüsseln so alles. Und wenn sie am Ende angekommen sind, boah, das ist kein Geldbeutel. Mist, das war das restliche Geld, was ich für den Monat hatte. Jetzt muss ich verhungern. Und dann, was ist das da auf dem Schreibtisch? Das sieht aus wie ein Geldbeutel. Ach ja, stimmt. Nachdem ich das alles aufgebaut habe, war ich so müde, dass ich mich kurz hingelegt habe. Und dann habe ich halt bis heute Morgen durchgeschlafen. Ja, ich glaube, dir wird dadurch recht gut klar, was das für eine Figur ist. Wir haben Nana, die so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern extrem schüchtern ist. Die einfach kein Wort rausbekommt, wenn sie die Person nicht kennt. Was auch zu sehr witzigen Situationen führen kann, wie du dir bestimmt ausmalen kannst. Weil sie zum anderen, und das wird dir sehr gut gefallen, so ein bisschen den Gyaru-Style hat.
Nice.
Und wir haben noch Tsutsuchi, die immer ihren, die so ein kompletter Fan von diesem Schafsmaskottchen ist und halt komplett den Merch von diesem Ding hat, was auch sehr witzig ist in vielen Situationen. Außerdem ist sie, glaube ich, ultra abhängig von Energy Drinks. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Dann haben wir noch mit Marco, unser Main Girl. Sie versucht eben an der Uni neue Freunde zu finden, tut sich damit ein bisschen schwer und bekommt dann natürlich über diesen Food Club ihre Clique zusammen. Und Korea, die so ein bisschen der Straight Man ist, also sie arbeitet in einem Restaurant, hat deswegen ein bisschen Hintergrundwissen davon, also das Restaurant gehört auch ihren Eltern, sie ist auch die, die das Auto beschafft, so, das ist so die eine Figur, die es immer in diesen Anime geben muss, damit es überhaupt irgendeine Erklärung gibt, dass irgendwas funktioniert, weil alle anderen komplett Chaos sind. Also das ist so ein bisschen die Hauptgruppe. Die Nebencharaktere sind auch toll. Sie freunden jemand von der Garten-AG, die dann immer zu den unmöglichsten Situationen kommt und die unmöglichsten Sachen irgendwie mitbringt. Wir haben natürlich die Frau, die da an der Administration sitzt, die auch eine großartige Figur ist, und so verschiedene kleine Supporting-Characters, die dann jeweils für eine Episode oder zwei relevant werden. Also ich glaube wirklich, der Cast könnte dir auch sehr gut gefallen. Und entsprechend, ja, ich würde dir das einfach empfehlen, nicht unbedingt als was, was dich vor dem Bildschirm fesselt, aber vielleicht eher als so ein, ja, nebenbei Anime.
Ich war ja, glaube ich, eigentlich auch schon in der Preview davon überzeugt, weil es war einer der Anime, die ich auf meine Plan-to-Watch-Liste gesetzt habe, aber ich wusste, dass ich auf jeden Fall diese Season nicht dazu kommen werde. Mhm. Meine einzige Frage, die ich halt aufgeschrieben hatte, weil ich dachte, okay, wenn wir gerade dabei sind, kann ich mal kurz fragen, was einfach dann so Prozentzahl Essen zu anderem Slice of Life gewesen wäre.
Also, ich glaube, bei so von den 12 Episoden haben so 9 Episoden am Ende das Cookout so ein bisschen, wo dir ein Rezept gezeigt wird, wo die Leute das essen und alle umai. So.
Das ist auch immer, wenn wir zusammen essen. Das ist ja Lukas immer am Schluss.
Ja, das sage ich jedes Mal. Nee, aber also mit Sicherheit 10 von 12 Episoden, also 9 mhm. bis 10 von 12 Episoden haben das am Ende irgendwo. Aber es fühlt sich teilweise auch nicht ein bisschen abgekoppelt von dem Rest an. Aber ich glaube wirklich, 90% ist halt einfach dieses normale Slice of Life. Eben mit den 10%. Es geht doch noch irgendwo um Food oder Esskultur zumindest. Und Esskultur heißt ja nicht nur, wir kochen selbst was, sondern auch, hey, wir sind bei den Eltern von der einen, die das Restaurant haben, und wir bestellen uns Rahmen und wir schauen uns an, wie die Rahmen da präsentiert werden. So Sachen gibt es dann natürlich auch. Aber im Großen und Ganzen ist es schon Slice of Life.
Okay, aber ja, du hast alles erwähnt, weshalb ich Bock habe. Noch kurz eine Berichtigung, das war ja kein Original-Anime, sondern hier, wo der Nonon Biori-Mangaka mit dran gesessen hat am Original-Manga.
Ah, okay. Na, nur mal hat es als Original geführt. Ich glaube, der Manga, ist der parallel entstanden? Doch, der Manga entsteht parallel.
Okay.
Also die erste Folge lief am 13. April und der erste Band vom Manga erschien am 15. März.
Okay, weil ich habe auch noch mal geguckt, wie so ein bisschen das zusammen funktioniert. Habe ich gesehen, dass auch beim Manga Asteroid in Love der Writer mit dran sitzt. Da habe ich auch wieder natürlich, okay, das war auch schon was Schönes. Ja, aber das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal in einer stressigen Phase, weil ich habe jetzt auch diese Season bei einem Anime gemerkt, da gab es so eine Folge, holy fuck, also das war wirklich beruhigend as fuck, also für eine stressige Phase.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde es furchtbar schwierig, Slice-of-Life-Animes irgendwie von der Plan-to-Watch-List zu streichen, weil wenn du was suchst, was du jetzt schauen willst, tendierst du, glaube ich, eher zu den Sachen, die spannend sind, die dich direkt so packen.
Also gerade wenn es darum ging, so, okay, ich brauche ein Anime, wo ich mal vielleicht eine Folge pro Tag schaue und so weiter, finde ich halt, das ist einfach mega.
Also, wie gesagt, dafür lohnt sich's auf jeden Fall für dich. Kannst du auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja. Und dann noch zu einer weiteren Empfehlung von dir, die ich aber geguckt habe.
Und jetzt mir zurückempfehlen willst.
Vielleicht.
Ist ein bisschen geschummelt.
And a Ninja and an Assassin Under One Roof. Hattest du mir ja empfohlen gehabt. Ich habe ja diese Season, wie gesagt, breit gefächert. War halt sehr viel Slice of Life, Cute Girls Doing Cute Things. Und man hat ja schon eben gerade gehört, Food for the Soul. Selbst das habe ich ausgelassen, aber dann auch, okay, da ist jetzt irgendwie so ein Ninja Cute Girls Doing Cute Things Ding. Wird dann hoffentlich vielleicht der Lukas gucken. Aber es ist ja sehr viel einfach Comedy. Also es ist ein Comedy-Anime, würde ich so bezeichnen. Dann, wenn man noch so ein bisschen genauer sein will, so ein Dark-Comedy-Anime. Und der hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Der hat mich auch ein bisschen erinnert an, ach, wie heißt nochmal, Gambare Shamiko? Ach, weiß ich jetzt nicht, den Namen nicht mehr.
Ja, ich So irgendwas klingelt da, aber...
Ja, auf jeden Fall egal. Weil es hat halt das, das ist ein Comedy-Anime, natürlich geht es das noch ein bisschen weiter, aber es hat so ein bisschen Progression. Das heißt, es gibt Konsequenzen, die dann manchmal auch nur ein paar Episoden bleiben, aber teilweise auch bis zum Ende. Und das finde ich halt super. Also einfach die Art von Humor fand ich mega gut. Also sie hat mir richtig gut gefallen. Ich komme auch nicht mehr, ich krieg nicht mehr aus dem Kopf einfach dieses dumme Konoha-san, Konoha-san. Die Stimme von ihr ist halt auch so perfekt. Also Satoko ist halt einfach richtig, richtig lustig und dumm. Ja, aber nee, worum es ja am Anfang ging, ist ja, dass wir halt unsere unsere Ninja haben, Satoko, die irgendwie mit anderen Ninjas aus dem Dorf flieht und aber, als er aus dem Dorf geflohen ist, nicht so ganz im echten Leben klarkommt, weshalb sie dann einfach obdachlos, ohne Geld und Essen ist, wo sie dann von Konoha aufgelesen wird, die halt Assassine ist und halt so, um irgendeine Rangliste und Geld zu bekommen, aufzusteigen, Aufträge erfüllt. Aber immer Abzug bekommt, weil sie halt immer die Spuren hinterlässt. Und Satoko hat halt die Ninja-Fähigkeit, dass sie Sachen in Blätter verwandeln kann. Und das ist natürlich dann sofort, okay, du kannst gerne bei mir wohnen und kannst mir jetzt dann hoffentlich helfen. Aber Dark Comedy ist halt so ein bisschen, okay, werden halt Leute getötet, als auch dann Satoko, wo man dann immer mehr merkt über diese ganze Serie, über diese ganzen 12 Episoden. Ja, okay, ich glaube, Satoko ist jetzt auch nicht so... Sie hat, glaube ich, auch einen kleinen Dachschaden. Und ja, es werden halt Charaktere, ein paar eingeführt, Nebencharaktere, die halt ganz nett sind, wie zum Beispiel irgendwie ihre Ninja-Freundin da, die auch deswegen abgehauen ist, weil sie halt eine Geliebte hat, die halt auch eine Frau ist. Als auch dann später die andere Assassine mit Marin, die dazukommt. Und dann haben wir aber größtenteils immer so die Antagonisten, die ja dann so eine Episode meistens weg sind oder eine Szene mal kurz da sind und dann sofort tot sind, was super funktioniert. Und mir hat halt einfach, die Running Gags haben gut gefallen, also gerade auch Satokos Fähigkeit mit der Blätterfähigkeit ist halt mega cool, wie man so langsam sieht, dass sie halt einfach mega hart OP ist und sie halt einfach nur zu dumm ist, die zu benutzen. Also ich konnte nicht mehr, als sie auf einmal die Blätterfähigkeit auf den Teufel bzw. den Geist anwenden konnte. Absolut großartig. Dazu kommt halt auch einfach, dass es visuell, weil es von scharf ist, halt richtig gut ist. Es gibt so ein paar Aussätze. Es gab so eine Folge, die, wo man sie gesehen hat, okay, da werden gerade die Character-Designs nicht gehalten. Aber dann so ganz merkwürdig ist halt so Hände-Sakuga auf einmal oder so. What the fuck? Aber das, was ich gesagt habe mit den Konsequenzen, sie schaffen es halt echt gut, die Gags so ein bisschen auch in Charakterentwicklung reinzugehen. Also wir haben ja auch so emotionale Momente und mit viel Herz. Also zum Beispiel auch die ganze Roboco-Episoden, die auch so ein bisschen ja weiterhelfen. Dann aber auch so emotional, was so reingemischt wird mit einmal der ersten Freundin, wo er so Dark-Comedy-mäßig, okay, wir haben jetzt den Vater getötet und sie ist dann irgendwie beim Arbeito, als auch später noch die Mutter getötet und da ist wieder was anderes irgendwie, Geld kriegen oder so, als auch dann die zweite Freundin von ihr, die ja wahrscheinlich umgebracht wird, wo er dann so langsam Konoha als Charakter entwickelt, als auch dann mit der Baby-Episode, die halt echt gut war, wo dann die Konsequenzen weitergetragen wurden, dass Konoha jetzt halt so auch Gefühle, weil es hat ja auch alles Yuri-Vibes einfach, Satoko erst mal so ein bisschen Mama-mäßig, als auch dann an sich halt Gefühle entwickelt hat, was dann auch weiterhin vorhanden ist und nicht einfach sofort gesagt wird, nee, das war jetzt so eine Episode und es war jetzt der Gag und dann ist es vorbei, sondern es trägt sich dann weiter, wenn es auch mal weitergehen sollte. Und halt gerade auch zum Ende hin, also wirklich das Ende mit dem Rückbezug, ah, da liegt eine Ninja, ich hab's gefeiert, als auch mit der geilen Sakuga-Sequenz danach, als auch die ganze Direction der letzten Episode, wo sie jetzt lichtgeflutet auf dem Bett sitzend sind, letzten High Fives, also das war richtig, richtig stark, also war echt eine super Serie, war richtig überrascht dann am Schluss, dass sie mir so gut gefallen hatte.
Ja, ich muss auch sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Also auch auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung von deiner Seite an meine Seite an der Stelle. Ich muss auch sagen, es gibt ja, es ist ja so ein typischer, okay, All-Female-Cast, wir haben keine männliche Figur irgendwo, was ich auch immer recht witzig finde, weil es ist halt auch wirklich so, dass du dann nur Yuri-Beziehungen hast, hast du ja dann auch mit der Senpai, die ja diesen Fluchtversuch auch aus dem Ninja-Dorf auch angestachelt hat, ist natürlich auch in einer Yuri-Beziehung.
Mit Yuriko, aka ja, Yuri.
Also insgesamt Auch die Interludes immer mit den Geistern von den Verstorbenen.
Oh, das fand ich super, dass Opfern. Es dann eingeführt wurde, dass sie im Himmel sind. Fand ich mega gut.
Ja, also insgesamt ist es auch einfach ein sehr guter Anime. Der hat schon Spaß gemacht.
Also die Gags haben halt auch echt immer gut funktioniert. Also ich habe wirklich mal Lacher gehabt, als auch die Baby-Episode zum Beispiel, als sie dann erstmal, okay, wieso soll ich mich jetzt als Garu anziehen, dann geht es so hier, ich bin alleinerziehend mit Pflegemutter, ich werde sie alleine großziehen. Oh. Verkäuferin. Und es also wirklich für mich hat das alles von vorne bis hinten richtig gut funktioniert. Ich hoffe, dass es noch weitergeht, also es gibt noch genug Manga danach, weil ich das halt richtig stark fand. Also es war wirklich so, glaube ich, mit meiner Überraschung der Season.
Ja, ich muss auch sagen, als die erste Episode so aussah, wie sie aussah, habe ich schon gedacht, ja, das ist schon für Julian.
Darum vielen lieben Dank für die Empfehlung.
Dann, was ich insgesamt euch als Zuhörern empfehlen möchte, und das ist jetzt kein großer Geheimtipp, sondern ist einfach wirklich ein Mainstream-Titel, der aber trotzdem sehenswert ist, ist My Hero Academia Vigilantes. Und ich weiß, My Hero und voll schlecht geworden, verstehe ich. Bin ich auch dabei. Aber das Interessante an Vigilantes ist, dass es zum einen ein bisschen wieder den Bezug zur Realität darstellt, sehr diese Vibes aus der zweiten Staffel vielleicht schon eher wieder aufgreift. Mehr als dieses, oh, wir sind jetzt eine ganz besondere Klasse und diese Bösewichte, die auch ganz besonders sind, haben es spezifisch auf uns abgesehen, während es jetzt ein bisschen weiter gestreut ist. So, die Bösewichte haben es nicht spezifisch auf die Helden abgesehen, die gerade rumrennen. Und die Helden sind auch Vigilantes, wie es der Titel schon sagt, also unlizenzierte Helden, die auch einfach die Arbeit nehmen, die gerade anfällt. Und das merkt man richtig krass in den ersten paar Episoden, wo es wirklich darum geht, nicht irgendwelche Bösewichte zu bekämpfen, sondern so ein Everyday Hero zu sein. Leuten zu helfen, wo sie brauchen. Vielleicht auch mal ein bisschen Müll von der Straße auflesen, weil sonst keiner macht.
Nee, Lukas, halt, wir brauchen die Müllbeutel, weil die so wie Heuhaufen aus Assassin's Creed funktionieren.
Natürlich. Aber das ist halt so ein bisschen das, was so bei diesen Larger-than-Life-Helden und Bösewichten verloren gegangen ist. Und ich beziehe das jetzt nicht nur auf My Hero Academia, ich beziehe das nicht nur auf Shonen generell, ich beziehe das komplett auf dieses Superhelden-Genre, weil es ist immer der größte Superheld gegen den größten Bösewicht. Es geht immer darum, die Welt zu beschützen, weil wenn der Bösewicht jetzt durchkommt mit seinem Plan, sind wir alle tot. Ich finde es gut, dass man es ein bisschen mehr wieder persönlicher gemacht hat, im Sinne von nahbarer. Jetzt mit dem Cast hast du das Gefühl, das sind Leute, die könntest du treffen. Und nicht, ja, ich sitze oben im Stark Tower und konstruiere meinen neuen Anzug. Und auch nicht, um es nochmal auf My Hero zurückzuziehen, ich sitze auch nicht in der vollgepanzerten Schule. Na?
Ja, ich verstehe vollkommen.
Und genau da würde ich auch wirklich die Stärken von dem Anime sehen, weil unsere drei Hauptfiguren, die tragen das so krass. Also wir haben natürlich mit, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Koji. All Might Boy.
The Crawler. Nee.
Wie ist das immer? Müllmann in der deutschen Übersetzung. Auch mega gut. mit Koichi natürlich. Koichi ist halt so ein Student, der eigentlich seinen Traum vom Heldsein aufgegeben hat und nur noch im Kleinen dran festhält. Was natürlich auch so ein Aspekt von der My Hero-Gesellschaft ist, die sagt, okay, wenn du nicht in der Schule dieses Heldenexamen abgeschlossen hast, dann kriegst du keine Heldenlizenz und darfst nicht offiziell Held sein. Ist natürlich doof. Und er sagt natürlich, meine Fähigkeit ist nicht so dafür geeignet. Wobei man auch sagen muss, ja, dieses Entrance-Examen von My Hero hätte er nicht geschafft. Aber es gibt so ein paar Leute, die auch in der Klasse von Deku sind, wo du dir denkst, also die Superkraft ist schon nicht so krass wie die vom Crawler. Aber das nur mal so nebenbei. Für seine Figur ist halt wichtig, dass er seinen Traum aufgegeben hat, aber so im Kleinen immer noch dran hängt. Was ja dann aufgegriffen wird von Knuckle Duster, mega geiler Name, der dann ihn da so ein bisschen mehr in die Welt der Vigilantes ziehen möchte, den ich als Figur auch sehr mochte. Ich fand am Anfang so ein bisschen, ja, das ist halt so der Comic Relief Prügeloper, aber wenn du dann realisierst, okay, er übernimmt diese Rolle als Mentor, weil er gemerkt hat, dass er seine Tochter weggetrieben hat als Vater und gerade im Moment daran arbeitet, den Fehler wieder auszubügeln, gibt ihm so viel Tiefe im Nachhinein, das ist was, das traut sich Shonen irgendwie immer seltener. Wenn eine Figur eingeführt wird, dann kriegst du eigentlich immer direkt so die tragische Backstory, während wir hier ja wirklich eine Figur haben, die wir vielleicht sogar ein bisschen nervig finden teilweise, aber auf jeden Fall übertrieben in dem, was er tut, und dann Stück für Stück realisieren, eigentlich steckt da viel mehr dahinter. Und das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert. Und natürlich mit Popstep haben wir noch ein bisschen die Antithese zu Koichi, weil sie ist eigentlich total unsicher, kämpft aber für ihren Traum. Wenn sie aber die Möglichkeit hat, irgendwie ihrem Traum näher zu kommen, blockt sie oft ab oder versucht es nicht zu überwinden und bekommt dann erst durch diese Zusammenarbeit mit Koichi und mit Knuckle Duster so die Confidence, die Sachen so durchzuziehen. Während gerade das, weil sie ja auch so ein bisschen Crush auf Koichi hat, gerade das und dass es dann so ein bisschen zündere Richtung geht, ist natürlich für sie auch on-character, weil sie eben dieses Abblocken als Default in so Situationen hat. Ist aber ein bisschen halt trotzdem tropey, das ist sowas, was dann eher weniger gefällt. Aber insgesamt, gerade das dargestellt wird, wie diese Gesellschaft untereinander funktioniert, wie ein Street-Idol mit Superkräften funktioniert oder ein Vigilante ohne Superkräfte, dass diese Black-Market-Connections ihm dann halt auch helfen, was zu bekommen, Waffen zu bekommen und so weiter, die ja eigentlich in der japanischen Gesellschaft nicht erlaubt sind. Das funktioniert alles sehr gut. Es gibt auch dieser My Hero-Welt nochmal ein bisschen mehr Tiefe. Man muss aber My Hero meiner Meinung nach nicht gesehen haben, weil Vigilantes ist so ein bisschen Prequel. Es passiert, bevor die Events von My Hero passieren. Es gibt natürlich ein paar Easter Eggs und es gibt ein paar Handlungsstränge, die ganz klar auch auf spätere Handlungsstränge in My Hero anspielen. Ganz spezifisch eben auf diesen Stain-Arc. Wobei man natürlich sagen muss, der ist in der zweiten Staffel, das heißt, man muss nicht allzu viele Spoiler befürchten. Und ich glaube, gerade Vigilantes insgesamt versucht sehr an den Vibe von der zweiten Staffel noch ranzukommen. Es ist sketchbasierter, es ist sehr viel episodischer als My Hero als Hauptstrang. Aber es funktioniert ganz gut, weil es damit noch so ein bisschen den Comedy-Aspekt aufrechterhält, der ja mittlerweile so eigentlich komplett verloren ist. Außer so ein paar Reaction-Gesichter und so, aber das ist ja, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden, dass die Witze oft flach fallen. Deswegen würde ich auch einfach empfehlen, da mal reinzuschauen, dem Ganzen eine Chance zu geben, gerade wenn einen die Hauptserie verloren hat. Allerdings würde ich auch ehrlich gesagt sagen, das ist ein ganz guter Weg, um in Anime insgesamt einzusteigen, weil du hast so ein paar Tropes, die sich aber eher im Hintergrund halten. Du hast so ein paar Verknüpfungen zu anderen Popkultursachen, die ganz gut funktionieren. Die Serie schafft es dann auch so ein bisschen, diese Welt einzuführen, was einen dann ein bisschen in My Hero einführen kann, was dann natürlich bis zum Ende der zweiten Staffel auch ein sehr, sehr guter Anime ist, wo man dann aber auch den Absprung zu anderen schonen Titeln schaffen kann. Also insgesamt, glaube ich, ein sehr guter Einstieg zu Anime insgesamt, eine sehr gute Rückkehr für My Hero. Und durch das, dass es auch einfach wirklich sehr kompetent ist, meiner Meinung nach ein Mainstream-Anime, den man sich auch anschauen kann, der also durchaus sehenswert ist. Hast du noch weitere Ergänzungen dazu oder siehst du es anders?
Also, mich hat es schon ein bisschen zum Ende hin verloren. Es hat nämlich, finde ich, echt ein bisschen Tempo rausgenommen, als auch dadurch, wir hatten ja dann die zwei Perspektiven, wir hatten einmal das Idol-Konzert als auch Knuckle Duster. Und das hat für mich leider das Hin- und Her-Geswitch nicht so gut funktioniert. Also ich bin ja die Zielgruppe für eine 4-minütige volle Idle-Sequenz von Pop. Also das hat mir natürlich super gefallen, aber trotzdem irgendwie nimmt es halt dann die ganze Zeit von Knuckle-Duster, wenn wir dann irgendwie so in der Climax sind, dann sind wir wieder da bei einem Konzert und dann wieder da. Das hat für mich nicht funktioniert. Ich fand auch ein bisschen Koichi zum Ende hin so, der ist schon so ein bisschen Hänger. Aber der hat ja noch mehr Energie zum Ende hin verloren. Das fand ich so, da war er noch mal ein bisschen energischer, gerade auch wenn es dann um Heldentaten und so weiter geht. Da kam er mir schon ein bisschen.
Ja, ich glaube, das war aber eher, um den anderen beiden Hauptfiguren ein bisschen mehr Platz zu geben. Weil es ist natürlich, das muss man fairerweise auch dazu sagen, Koichi ist zwar unsere Hauptfigur in Anführungszeichen. Das ist unser POV-Charakter über die meiste Zeit. Aber gerade das Finale von der Serie oder der Staffel, wir haben ja schon eine Fortsetzung angekündigt bekommen, gerade das Finale von der Staffel ist dann doch eher fokussiert auf Pop und auf Knuckle-Duster.
Genau, und da hat für mich einfach so vom Ganzen die Abwechslung nicht so gut geklappt mit dem Slice of Life.
Ja, gerade das Ende sagt, okay, wir machen kein Slice of Life, wir machen jetzt nochmal Action. Aber das finde ich aber auch ganz okay, um ehrlich zu sein, um das so ein bisschen zu einem Abschluss zu bringen.
Ja, ich fand es halt doof, dass unterbrochen wurde die ganze Zeit. Das hat halt für mich, wie gesagt, der Wechsel hat halt einfach sofort irgendwie das alles rausgenommen. Dann war mir das egal. Ich habe einfach gedacht, okay, jetzt mach das mal rum, dass ich dann jetzt wieder weitergehe zu dem, was ja gerade spannend ist. Und darum hatte ich, das meine ich halt mit volles Tempo rausgenommen und hat dann auch das andere hat ja für mich nicht mehr gewirkt, weil es mir dann egal war, weil ich ja eigentlich das andere sehen wollte. Was du aber erwähnt hattest mit Worldbuilding, fand ich super, gerade wo es dann hier um Heldensoziologie, Ethik ging, wo es dann auch so darum ging, okay, wie kam es überhaupt dazu, dass die Gesellschaft sowas wie Helden hat, wo es ja dann aus diesen Vigilantes, wie es dann entsteht. Die Bienengegnerin fand ich super, also der Quirk, den fand ich mega gut.
Ja, auch ihr generelles Auftreten ist einfach fantastisch. So, wir haben einfach, ich weiß nicht, warum man das nicht häufiger macht, aber so dieses Teenage Mean Girl ist eigentlich voll eine gute Antagonistenpersona, auch außerhalb von so Dramashows.
Ja, und gerade hier ist ja auch noch so der Aspekt, wo sie ja zum Beispiel auch so, dass sie richtig böse ist mit Compensated Dating und so Zeugs. Mhm. Also sie hat richtig gut funktioniert, als auch was hinter ihrer Fähigkeit ist, ist halt richtig geil gewesen. Und ja, als Knuckle-Duster war dann zum Ende hin auf jeden Fall der Charakter, der am besten, fand ich, entwickelt wurde natürlich, emotionalsten war. Und auch, das ist auf jeden Fall so mit das Highlight, auf jeden Fall das emotionalste und beste Ich bin da in ganz My Hero Academia. Mhm. Also das am Schluss am Bett war halt richtig, richtig stark. Also es war super. Und zwischendrin gab es auf jeden Fall noch so ein paar coole Sachen wie der Fußball-Die-Pinguin.
Ja.
Muss man erwähnen, das. Wieso? Wie ist ein Pinguin, der Fußball spielt und klaut? Okay.
Aber man muss halt auch sagen, das ist ja auch das Interessante an der My Hero-Welt, dass es total bizarre Quirks gibt, die eigentlich auch nicht so wirklich funktionieren sollten.
Nee.
Aber dann krasse Helden oder ja, Villains daraus entstehen.
Ja. Noch so ein kleiner Punkt, der mir gerade so eingefallen ist. Fandest du es komisch, dass nicht irgendwie thematisiert wurde, dass Koichis Mutter ihn als Kind geschlagen hat? Also ja. Das sollte ja so ein bisschen Comedy sein. Ich so,
Aber es ist vielleicht auch ein bisschen Setup für was da noch kommt.
Ja.
Ich glaube, Koichi, wie gesagt, das mit seiner Mutter kam, spielt da ja auch so ein bisschen mit rein, dass er seine Träume aufgegeben hat, eben weil er auch diese Erziehung so bekommen hat. Und gerade deswegen finde ich es vielleicht auch interessant, was jetzt mit Knuckle-Duster noch ist, weil er ist ja jetzt mehr oder weniger aus der Handlung ausgeschieden, aber er ist halt auch der Mentor jetzt und er hat halt auch die Möglichkeit, vielleicht Koichi noch ein bisschen zu motivieren und ihn da weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das könnte spannend werden.
Ja, also ich bin auf jeden Fall auf die zweite Staffel gespannt, die werde ich noch anschauen. Ich hoffe einfach, das, was jetzt hier in der Struktur war, wird da ein bisschen besser, dass ich dann vielleicht mal nicht zwischendrin gelangweilt bin oder so.
Okay, dann hast du noch was für mich, wo ich sagen muss, nicht für mich, sondern für
alle.
Ein Geheimtipp für alle.
Richtig, das ist nämlich ein Geheimtipp. Ja, Apocalypse Hotel. Hast du es komplett jetzt noch angeschaut gehabt?
Ja.
Okay, sehr gut. Denn da hatten wir am Anfang geredet, das ist ein Original-Anime von Cygames. Da hatten wir auch die letzten Jahre, dass Cygames jetzt ihr Gacha-Money jetzt durch Umamusume, dem Release hoffentlich noch mehr Gacha-Money, schön ein Original-Anime kleistern. Und da haben wir diese Season Apocalypse Hotel, was ja so die Prämisse war, okay, die Menschheit irgendwie durch unsere Fabriken, wie auch immer, Ökosystem, ist ein Virus entstanden, wodurch dann die Menschheit nicht mehr überleben kann auf der Erde, weshalb sie jetzt erstmal in Weltall geflüchtet sind, ins Weltall. Und ein Hotelier hat halt ein Hotel gehabt, wo die meisten Bediensteten davon Roboter war und hat gesagt, hier, halte die Stellung, bis wir Menschheit wieder zurück sind. Und dann fängt es damit an, dass irgendwie schon, keine Ahnung, 50 Jahre vergangen sind und teilweise die meisten, ja, wahrscheinlich die meisten, glaube ich, es gab ja den Friedhof, der Hotelroboter auch schon kaputt ist und wir jetzt mit Yachio den einzigen noch übrigen Hotelier-Roboter übrig haben, als auch dann so Sachen wie ein Roboter, der die Tür öffnet, einen, der Fliegen fängt, fürs Essen zuständig ist, putzt, etc. pp. Und ich fand den interessanten Aspekt hier am Anfang, dass wir auf einmal einen Außerirdischen haben, der halt dann dazukommt, aber weil sie die Sprache nicht kann, muss man halt versuchen, sich zu verständigen, wie ist die Kultur und so weiter. Jetzt, nachdem man 12 Episoden geschaut hat, kann man sagen, okay, ist schon eine Mischung aus melancholisch, was halt dieses, okay, letzter Roboter auf der Erde, die halt auch schon apokalyptisch mäßig aussieht, als auch absurde Comedy. Das ist so ein bisschen eine absurde Dinge, die passieren. So die Mischung daraus. Und das ähnlich, was ich auch bei Which is Death so fand, dass halt, es gibt halt diesen melancholischen Unterton oft, aber wird auch mal aufgelockert. Wenn es halt ernst sein soll, wird es halt aber trotzdem weitergenommen. Und die Mischung ist halt einfach super. Und hier, weil jede Woche irgendwas Neues passiert, auch das Genre wechselt und so weiter, freut man sich halt jedes Mal drauf. Als auch die Produktion ist halt super.
Ja, das stimmt.
Darum. Also wirklich, das war für mich so nicht die größte Überraschung, weil ich schon die ersten 2 Episoden ja gesehen hatte und zwar auch cool fand bis zum Ende hin. Aber es ist schon eine echt tolle einfach Serie gewesen. Yachio als Charakter, sie ist halt so ein bisschen der Roboter-Charakter, das heißt direkt und stumpf. Sie geht nach Regeln, wird halt dann so langsam über die 2 Episoden auch aufgelockert, wie man es halt so kennt, weil natürlich auch so ein bisschen Aspekt mit reinspielt. Okay, du bist jetzt ein Roboter, musst du nur nach Regeln achten, hast du vielleicht ein bisschen Gefühle, kommt ja so leicht mit rein. Aber sie ist halt darum auch oft so der Gag-Charakter, der halt dann so ein bisschen, keine Ahnung, wo dann zum Beispiel in einer Episode rollt halt so ein Charakter in der Sprache und sie antwortet halt auch mit rollend, mit ihrem R rollend. Also so richtig stumpf und sie ist ja auch übertrieben, also in der ersten Episode war es ja mit der Badekappe, das heißt, das zieht sich auch so ein bisschen durch.
Die Badekappe war auch ein nachhaltiges Trauma.
Ja, was halt bis zum Ende hin durchgehalten hat, Episode 12 wurde es ja auch nochmal stark relevant. Aber ich fand einfach, wie sich der Hotelplot entwickelt, dass halt so langsam, okay, es kommen halt keine Menschen, aber die Erde wird so ein bisschen zum Urlaubsort für halt andere Außerirdische, nicht nur den ersten. Das heißt, dann kommt ja auch dann, was ja so noch als große Charaktere kommen, sind halt die Tanukis mit halt Ponko.
Die Tanuki
ja?
Rihanna. Tanuki Rihanna. Ja, so. ja, also basically Tanuki.
Genau. Wo dann halt schon so anfängt, okay, die machen Codemarkierungen, aber dann so, weil ich auch absurd später mit der Massenvernichtungswaffe müssen installiert werden und so weiter. Aber halt zwischen Ponko und halt Yachio so ein Band entsteht, wir auch später nochmal den großen Timeskip haben, wo wir dann nochmal eine erwachsenere Ponko treffen mit auch anderen Charakteren.
Das ist halt echt. Du sagst der große Timeskip, aber zwischendrin sind andauernd so, ja, und dann sind so 200 Jahre vergangen.
Ja, genau.
Und am Ende auch so dieses, wie lange kennen wir uns jetzt schon? 627 ja, genau. Jahre, so und so viele Tage und so viel.
Ja, also es ist halt wirklich, der Running Gag, auch eine Extra-Mission und Zusatzfunktion funktioniert halt super. Mhm. Als der erst außerirdische Wasserkocher, Pegasus gebissen, kriegst Stielen, im Weltall verirrt, Selbstzerstörung, wäre zu Sternstaub, Gast als dumm verzeichnet, das Pfeifen. Aber man merkt halt richtig, wie langsam die Charaktere, also gerade die Roboter, einen ans Herz wachsen. Weil du merkst auch so langsam, okay, die sahen, auch wenn viele andere der Roboter ja kaputt waren, die sahen ja am Anfang echt noch gut aus, schick. Aber gerade nach dem Timeskip siehst du schon so, okay, da sind Kratzer an den Robotern. Und halt zum Beispiel auch der Fliegenfänger-Roboter ist mir halt richtig ans Herz gewachsen. Ich dachte so, oh nein, dem soll halt am Schluss nichts passieren. Aber ich habe schon gesagt, also Genrewechsel ist halt alles dabei. Also da ist auf jeden Fall, dann gibt es immer so ein bisschen Murder-Mystery-Zeug. Dann halt, ach, das ist einfach so geil gewesen, das Sakuga, der Kampf Yachio gegen Ponko im Panzer-Mecha. Also gerade die Cuts, als sie im kaputten oder aus dem kaputten Luftkratzer rausgehen, holy shit, sah das gut aus. Das ist wahrscheinlich die beste Action-Sequenz in der Season gewesen. Vielleicht To Be Hero X wahrscheinlich eher nochmal. Aber das war schon mal richtig krass. Und dann haben sie noch geschafft, richtig einen rauszuhauen. Also Episode 11 ist vielleicht meine Lieblingsepisode des Jahres. Also es ist eine Episode, wo fast nicht gesprochen wird. Also kurz am Anfang vielleicht mal so in den ersten 2 Minuten, am Ende nochmal in der letzten Minute und dann aber gar nicht. Weil es wird hier halt gesagt, hier Yachio, du machst mal jetzt Urlaub, also hast mal einen Tag frei. Und Yachio begibt sich dann halt darauf hin, so ein bisschen, okay, sie geht zuerst ins Hotel, checkt ein, merkt aber, okay, kann sie nichts machen, weil sie ja nicht schlafen muss. Und läuft dann aber durch diese Apokalypse-Stadt, was wahrscheinlich, glaube ich, Tokio war. Nee.
Ja, Ginza.
Spazierfeld. Ja. Und da läuft sie halt und es wird halt vermischt mit, dass man, wird halt nicht gesagt, aber sieht man halt so, okay, ihr fehlt halt ein Ersatzteil. Man weiß, okay, es gibt keine Ersatzteile in den anderen kaputten Robotern. Und es ist halt, wie gesagt, einfach kein Dialog, Monolog. Sie spricht nicht zu sich selbst, sondern macht vielleicht mal Töne, weil irgendwie ein Tier vorbeikommt oder so. Und holy fuck, hat es mich beruhigt. Also das war wirklich sowas, es hat mich richtig runtergeholt. Ich war auch in dem Zeitpunkt, als es ein bisschen stressig gerade war, an dem Abend, wo ich es dann geschaut habe, aber ich habe richtig so gefühlt, okay, ich habe halt richtig Bock gerade einfach so alleine in der Natur zu sein. Also nicht irgendwelchen Leuten begegnen, sondern wirklich einfach beruhigt irgendwo sitzen, langlaufen, grün sehen. Und das waren wirklich 20 Minuten oder so, 18 Minuten, die richtig stark waren. Und dann auch noch mit der Verbeugung von einem Roboter, als sie dann das Ersatzteil findet, fand ich richtig emotional. Und das halt alles ohne irgendwelchen Dialog-Monolog. Also das war wirklich einer meiner Highlight-Episoden diesen Jahres. Richtig, richtig stark. Und das alles mit halt dieser Mischung absurd, melancholisch. Das hat man ja, glaube ich, am beispielhaftesten gesehen bei der Hochzeit, wo dann die Hochzeit so zusammen mit der Beerdigung kombiniert wurde, wo dann auch mit der Beerdigung ein bisschen lustig gemacht wurde, was ja auch so ein bisschen die Botschaft innerhalb der Folge war. Und das fand ich halt alles richtig, richtig stark. Also mir hat es super gefallen, fand ich echt toll.
Ja, ich muss auch sagen, mir hat das echt gut gefallen. Ich hatte das am Anfang der Season zurückgestellt als was, was ich mir später anschauen will. Und als du gesagt hast, das ist auf jeden Fall was, was du heute besprechen möchtest, habe ich mich hingesetzt und habe halt den Rest davon noch geschaut. Und ich muss sagen, gerade so ab Episode 3 fängt es ja richtig an. Da kriegen wir ja mit den Tanukerianern wirklich noch unsere Supporting Cast, weil vorher ist halt wirklich Yachio und vielleicht der Portier-Roboter unsere Hauptfiguren. Vielleicht die Duschkappe noch, das ist vielleicht so Trio an Hauptfiguren. Nee, aber mit den Tanukerianern ist da ja ein bisschen Tempo auch noch reingekommen. Die am Anfang sich so komplett daneben benommen haben, dann immer besser sich verstanden haben. Auch der Kampf mit der Nudel. Ja, aber auch im Laufe der Folgen hast du immer mal wieder so ein Science-Fiction-Konzept gehabt, was einfach innerhalb von einer Episode mal abgehandelt wurde. Da kommt halt das Hasenkänguru oder der Känguruhase, sagt halt, ja, also ich bin hier, um die Zivilisation zu zerstören. Welche Zivilisation? Hier gibt's keine mehr. Ah ja, okay. Dann würde ich gerne im Hotel einchecken.
Ja, und dann, dass da irgendwie so ein bisschen Romance draus gemacht wird, in Anführungsstrichen, mit Ponko, als auch dann so ein bisschen.
Die hat mir tatsächlich gar nicht so gut gefallen, die Romance. Aber ich fand auch dieser Speedrun von, dann kommen 4 Leute, die sagen, hey Känguru, wir machen dich kaputt. Er gewinnt den Kampf und geht hin. Leute, ich kann nicht hierbleiben. Es ist viel zu gefährlich für euch. Ich muss mich von euch verabschieden. Schweren Herzens. So, nein, nicht Känguru-Hass.
Ja, ich habe halt.
Wir kennen dich doch seit 18 Minuten.
Ist echt so. Ich habe aber gemeint, dass es ja, dass, weil sie Yachiyo ja Roboter ist und wahrscheinlich nicht so wirklich Romance kann, aber das ist ja so ein bisschen erforscht, weil er will ja wissen, okay, wieso bist du noch hier als Roboter? Mhm. Und sie dann so ein bisschen, okay, wieso willst du was zerstören, als auch, okay, wieso interessierst du dich für mich? Weiß ja so ein bisschen, zweite Hälfte. Ja, auf jeden Fall, also richtig viele tolle Sachen. Ich musste so laut lachen, weil Ponko schlägt ja dann diese Massenvernichtungswaffe vor, wo ja der riesige Stab einfach auf den Boden fällt.
Mhm.
Und das kannte ich unter anderem auch aus, ich wurde irgendwann mal eingeladen und ich war im G.I. Joe 2 Film. Was halt so ein richtig dummer Actionfilm ist. Und da gibt es so eine Szene am Schluss, dass halt irgendwie, ich weiß nicht, von G.I. Joe, der eine Typ, der halt der Bösewicht ist, hat sich dann so als US-Präsident verkleidet oder in den Klon gemacht von sich oder so, keine Ahnung, frag mich nicht. Und dann geht es halt darum, dass halt sitzen dann irgendwie so die Atommächte zusammen. Er drückt halt auf den Knopf, sodass die Atombomben auf alle anderen Länder gerichtet werden, damit halt die anderen einen Gegenschlag machen auf alle anderen Länder, also nicht nur auf die USA, sondern wirklich alle anderen Länder, also dass alle keine Atombomben mehr haben und er dann sagen konnte, Oberbösewicht, haha, ihr habt jetzt alle eure Atombomben verschwendet, ich zerstöre jetzt meine, die zerstören jetzt auch, weil jetzt geht ja die Welt nicht unter, wenn die USA das nicht macht. Jetzt gibt es keine Atombomben mehr, aber ich habe im Geheimen einen Satellit entwickelt, wo diese Massenvernichtungswaffe ist, was halt das ist, mit so einem Stab, der halt runterfällt. Was halt mega dumm ist einfach, dass halt, wieso schieße ich auf alle Länder, nicht nur auf die USA zurück als Gegenschlag? Bisschen dumm, aber okay. Aber daran musste ich ja, dann gut. Sofort denken, was aber auch in dem Ding ganz lustig
Todeslaser
war.
Todeslaser sind generell eine ziemlich dumme Erfindung.
Ja, also es ist ja kein Todeslaser, das ist ja wirklich, dass halt einfach, es fällt halt ein Stab runter, der halt so schwer ist, dass er halt dann so wie halt ein Meteorit so ein bisschen.
Naja, also das ist schon das Konzept von einem Todeslaser. Ob der Stab jetzt einfach nur aus Licht ist oder
physisch.
Aus Metall, macht ja jetzt nicht so einen großen Unterschied.
Ja, aber daran musste ich im Sinne denken, was halt ganz lustig war, weil es Poco natürlich auch so der Gag war, dass sie halt Massenvernichtungswaffen irgendwie Waffen haben will und überzeugen will. Ja, also mir hat es richtig gut gefallen. Es gab auf jeden Fall ein paar Längen, also auch die Tanukis sind jetzt nicht das Lustigste für mich, aber jetzt so gerade in der Season war es auf jeden Fall eine bessere und würde ich deswegen empfehlen und mal schauen, ob es einem gefällt.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, da kann ich mich auch dahinter stellen.
Richtig kreativ und Original Anime müssen wir unterstützen.
Ja. So, Julian, du hast ja gesagt, wir machen noch eine schnelle Quickfire-Runde. Was sollte man sonst in der Season noch auf dem Schirm haben? Weil für mich sind es, glaube ich, so 4 Titel, die ich ganz cool fände, wo ich kurz noch was zu sagen möchte.
Ja, also Slice of Life war ja das große Thema einfach. Und da ist das, was noch raussticht, ist auf jeden Fall Mono. Speziell, wenn es auch so um Animation geht, weil da wurde richtig geflext teilweise. Das war stark.
Als du angefangen hast mit Slice of Life, habe ich schon kurz gedacht, jetzt kommt schon Licorice Recoil.
Ja, aber auch, also Licorice Recoil.
Also da gibt es jetzt auch noch mal diese 6-Minuten-Episoden, ich glaube so 6 oder 7 Stück. Ja. Ist auf jeden Fall eine halbe Stunde sehr gute Unterhaltung.
Ja, und da will ich kurz sagen, Episode 2 hat halt so gut zusammengefasst, was Licorice Recoil ausmacht. Und ist, glaube ich, sind die besten 3 Minuten meines Jahres bis jetzt.
Okay.
Ja, also richtig stark.
Du hast vorhin, glaube ich, noch als Action-Show To Be Hero X angesprochen, wo ich sagen muss, finde ich okay, ist aber auch eher so, naja, man wartet die ganze Zeit, dass wirklich alle Fäden zusammenlaufen, aber es passiert nie.
Ja, also das kann ich kurz so sagen, Action-Shows echt enttäuschen diese Season. Also
ja,
ich bin einmal von Fire Force ein bisschen enttäuscht gewesen.
Das hätte ich gar nicht mehr erwähnt.
Ja, das fand ich ein bisschen schade. Windbreaker habe ich dann abgebrochen, so wie ich, glaube ich, auch gesagt habe.
Was hast du abgebrochen?
Windbreaker.
Ja, das war
und To Be Hero X ist nur cool für die Animation. Und das haben wir schon privat gesagt. Ist halt alles andere so oberflächlich.
Ja.
Also es ist halt echt so nicht wirklich tiefer gehen. Das, was du auch sagst, dass vielleicht alles mal zusammenläuft, auch nicht so wirklich.
Immer wenn du das Gefühl hast, es würde jetzt gleich die Situation kommen, wo wir ein bisschen tiefer gehen. Es gibt es zu einem anderen Main-Character.
Ja.
Was ich an Action noch empfehlen wollen würde, ist Gundam GQX, aber nur für Gundam-Fans.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe mehr als die Hälfte nicht verstanden, Und ich denke, es sieht schon cool aus. Ich glaube, es macht auch echt Spaß. Aber in dem Moment, wo es dann ins größere Gundam-Universum sich einreiht, bin ich raus. Da verstehe ich es leider nicht.
Ja, das ist halt wieder mit Paralleluniversen und dann sowas wie halt bei Evangelion, wo du dann irgendwie einen Rewrite hast und keine Ahnung was. Das ist halt einfach okay. Ja. Da kann man nicht so viel mit anfangen. Fand ich ein bisschen schade, weil gerade die Character Designs, also auch die Charaktere, hätten nochmal ein eigenes Gundam verdient gehabt. Ohne so das mit dran.
Dann habe ich hier noch zwei Sachen stehen, die so ein bisschen eher in Richtung Mystery Shows gehen. Das eine ist die Shushimin Series, wo ich so halb durch bin, wo ich aber richtig Bock habe, das weiterzuschauen. Das ist nur deswegen hier nicht mit Kowloon kollidiert, weil ich damit noch nicht fertig bin, also mit Shushimin Series. Aber ich glaube, das wird mir auch noch sehr viel Spaß machen, bis das durch ist. Und natürlich die Tagebücher der Apothekerin, sehr starke zweite Staffel. Habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust drauf.
Ja, da kurze Frage, wie fandest du so Ende? Was ganz am Ende passiert?
Ich finde gerade diese, wo sie versuchen, sich mit dem theatralischeren Ende auszustechen, finde ich extrem interessant, weil das gerade Figuren sind, die ihr ganzes Leben den Villain geschauspielert haben und dann sagen, okay, wisst ihr was? Jetzt mache ich aber am Ende auch eine Show.
Ja.
Fand ich schon gut. So, hast du noch was? Ansonsten?
Rock is Lady Modesty fand ich auf jeden Fall nochmal auch bis zum Ende hin stark. Also hat echt nochmal gut geklappt.
Das steht bei mir auch noch auf On Hold.
Gerade der letzte Auftritt war richtig toll. Und das will ich kurz sogar noch erwähnen, weil ich werde wahrscheinlich die zweite Staffel weiterschauen, ist nämlich From Country Bumpkin to a Master Swordsman. Leider haben die Frauencharaktere eher so mäßige Character Designs. Ich habe ja gerade gesagt, die irgendwie vom Ritterorden ist ein bisschen Stripper-Design. Aber es wird ein Charakter eingeführt, wo eher dann die Vaterfigur ist, zu so einer ein bisschen, sage ich mal, Teenagerin. Ein bisschen ruhigeren Teenagerin. Und es funktioniert richtig gut. Also das, was ich gesagt habe, mit irgendwie so.
Wenn ich mich richtig erinnere, war das der sowieso viele von den krassen Kriegern aus dem Land ausgebildet hat.
Ja.
Das heißt, wir dürfen ihn dann sogar nochmal in dieser Lehrerrolle sehen. Das stelle ich mir spannend vor.
Genau, richtig. Aber jetzt auch eher nicht in der Lehrer, sondern in der Vaterrolle. Und das, was ich auch gesagt habe, dass er ja so der Mitte 30er ist, so ein richtiger Millennial. Und dadurch, dass man auch gemerkt hat, okay, das ist jetzt eigentlich nur ein bis vielleicht zwei Charaktere, die ein bisschen romantischer an ihn interessiert sind. Alle anderen sind halt einfach nur, okay, das ist mein Lehrer oder ist halt vielleicht auch eine Vaterfigur. Hat das dann nochmal richtig gut geklappt. Also die Beziehung zwischen Miyui und ihm fand ich richtig toll. Also ich habe mir richtig Spaß gemacht. Darum könnte ich mir vorstellen, dass ich noch die zweite Staffel so ein bisschen nebenher gucken könnte, wenn die dann kommt irgendwann.
Ja, aber für uns geht's erstmal dann in die Summer Season.
Holy shit.
Die Season der Fortsetzung. Die hat ja jetzt schon ein bisschen angefangen, weil wir ja durchaus ein bisschen spät dran sind. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dazu zu sagen hast in unserer nächsten Folge. Bis dahin, oder hast du noch was?
Nee.
Weil sonst würde ich nämlich sagen, bis dahin sagt uns bitte auf jeden Fall Bescheid, wie ihr dieses Format findet, ob ihr es gut fandet, ob ihr es schlecht fandet, ob ihr gerne mehr Serien mit weniger Details haben wollt oder so wie jetzt einfach ein bisschen tiefer gehen, aber dafür nur die wirklich interessanten Sachen. Und sonst sehen wir uns nächstes Mal zur Preview. Ich bin der Lukas oder der Tetz und so könnt ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter erreichen. Bis dann.
Ich war der Julian, mich findet man unter Lukol, LUKEOHL auf MyAnimeList, Twitter und Blue Sky. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Nonstop, Bacano, Aria der Animation, Monogatari aus Abaco, Kiso of Monster Season, One Outs, Karanokyo Kai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi Revue Starlight Movie und Today's Menu for the Emiya Family.